Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hältst den Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht, denn du
Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 8. Januar 2023. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Herzlich willkommen alle ihr, die hier im Saal seid. Ein besonderes Willkommen gilt den Kindern des Kindergottesdienstes. Super, dass auch ihr heute Morgen hier seid. Die ersten Minuten seid ihr hier, dann geht ihr gleich, um Kindergottesdienst zu feiern. Herzlich willkommen allen, die jetzt auf der großen, weiten Welt sitzen und auf ihre Endgeräte schauen, auch euch herzlich willkommen. Wir feiern diesen ersten Gottesdienst des Jahres im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Aussage passt gut zum Monatsspruch, der über diesen Monat Januar steht. Der steht in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3, also ganz am Anfang der Bibel. Und da steht, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da kommt zweimal das Wort sehen drin vor. Das wiederum passt super zur Jahreslosung 2023. Jahreslosung, ich frage euch mal, wisst ihr, was eine Jahreslosung ist? Vielleicht hole ich mal mein Mikrofon, dann fällt euch vielleicht besser was ein. Aber du hast dich gerade gemeldet. Ich nehme an, du kennst die Jahreslosung. Dann sag die mal.
Du bist ein Gott, der mich sieht.
Okay. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also Jahreslosung, das sind zwei Wörter. Das eine heißt Jahr und das andere heißt Losung. Was ein Jahr ist, wissen wir, glaube ich, alle. Das neue Jahr 2023 hat gerade begonnen. Aber was ist eine Losung? Vielleicht holt ihr euch mal Tipps bei den Größeren. Vielleicht, die wissen das aber auch nicht, weil die schweigen ja auch alle. Bitte was? Was ist eine Losung? Das ist auch nicht schlecht, ja? Da zieht man Lose. Genau, das Wort Losung, ja, ist ein ganz altes Wort, kommt von lösen. Da wird etwas gelöst. Und eigentlich kommt das Wort Losung aus dem militärischen Bereich. Weil da musste man nämlich, das ist sowas wie ein Passwort, wie ein Kennwort. Kennt ihr alle vom Computer? Muss man auch ein Passwort eindrücken. Früher gab es keine Computer, aber da gab es zugeschlossene Türen. Oder gab Wachen, die davor standen. Und wenn man dann die Losung nicht wusste, also das Lösungswort, da kommt das ja auch her, dann durfte man nicht passieren. Beziehungsweise man wusste, man gehört nicht dazu. Das ist einer von den Feinden, weil die Losung wurde täglich geändert, damit die Feinde nicht reingehen konnten. Jetzt wissen wir also, was eine Losung ist. Eine Losung muss man wissen, damit man dazugehört. Und deswegen gibt es eine Jahreslosung, damit alle Christen wissen, wir gehören dazu. Und da ihr die jetzt wusstet, du bist ein Gott, der mich sieht, gehört ihr jetzt dazu. Ja? Könnt also stolz sein, ihr seid Teil von uns allen. Super. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darüber werden wir gleich mit Pastorin Judith Eggers näher ins Nachdenken kommen. Ihr müsst glücklicherweise nicht nachdenken, ihr dürft gleich in den Kindergottesdienst gehen. Vorher möchte ich aber gern mal von euch allen, also da sind die kleineren und die größeren Kinder mit gemeint, einfach mal sammeln, weil wenn wir jetzt schon über die Jahreslosung reden, du bist ein Gott, der mich sieht. Was gibt's denn eigentlich alles für Entsprechungen zu dem Wort sehen? Der Cedric, vielen Dank dafür, hat eine kleine Folie vorbereitet. Wir sammeln jetzt einfach mal, was euch alles einfällt, wenn ihr das Wort sehen hört. Nee, also es geht eigentlich eher nicht um Gegenstände, sondern was kann man noch für sehen sagen? Also zum Beispiel blicken. Ja, Moment, gib dem Cedric Zeit, dass er das hinschreiben kann. Also, blicken. Gucken, habe ich gerade schon gehört. Nacheinander. Wartet ab, bis das Wort steht. Und dann, Thomas. Schauen. Jetzt. Beobachten. Beobachten. Das ist vorbildlich, Manuel. Wenn du dich meldest, kann ich dich dran nehmen. Wahrnehmen, ja, auch sehr gut. Aber Moment, gib dem Cedric 2 Sekunden. Der ist ganz aufgeregt, weil alle sehen ja jetzt, was er macht. Ne? Andy. Verstehen. Ja, weil sehen hat auch was mit Wahrnehmen im weiteren Sinne zu tun. Moment. Ja, betrachten. Gaffen. Jetzt sind wir erstmal bei betrachten. Gaffen. Ja? Was habt ihr denn so drauf? ansehen. Ja, sehr gut.
Stieren.
Genau, Stieren. Mädels, jetzt seid ihr dran. Ansehen hatten wir, glaube ich, schon. Ach so. Ah, Moment. Stopp, jetzt kommt Ansehen. Bestaunen, ja, super. Was habe ich da noch gehört? Starren, ja. Ja, nee, ist klar, ne? Also ich weiß nicht, im Grundgesetz steht zwar, eine Zensur findet nicht statt, aber ob wir das jetzt noch da aufschreiben sollen, also gut, steht schon. Was habt ihr noch? Erkennen. Anblinzeln. Oder blinzeln, reicht ja. Moment, Moment, erst miteinander. Cedric bemüht sich. Jetzt wart ihr, ja, ich hab da was. Angucken, ja, genau. Ja, ich meine, jetzt kann man fast alles mit anbetrachten, angaffen. Aber gucken ist schön. Also Raimund, gut, dass du im Ruhestand bist, ne? Von dir hätte ich das jetzt nicht erwartet. Gut, Stefan, spähen. Genau. So, vielleicht noch drei. Lunzen, cooles Wort. Lunzen. Lasse?
Ins Auge nehmen.
Glotzen. Ja, ist klar. Also, vielleicht, ihr könnt noch einen Augenblick drüber nachdenken, während wir jetzt zusammen singen. Und zwei Jungs, die Kollekte einsammeln werden, die deren Inhalt für die Belange unserer Gemeinde sind, könnt ihr ja noch weiter drüber nachdenken, was euch noch einfällt, wie man Menschen ansehen kann.
Ich bin in deinem
meinem Mut hilfst du auf und schreibst Segen darauf, hast mich beim Namen genannt. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht.
Ich hoffe, ihr habt eure Kerze mitgebracht. Dann könnt ihr die nämlich jetzt hier vorne anzünden. Und dann verabschieden wir euch für heute. Freuen uns, dass wir euch nach dem Gottesdienst dann aber wiedersehen. Und während die Kinder jetzt nach oben gehen, komme ich zu einem doch etwas umfangreicheren Block von An- und Ankündigungen. Zu Anfang des Jahres gibt es immer eine ganze Menge. Thilo, bist du da? Du kannst auch schon mal nach vorne kommen. Dann muss ich gleich nicht auf dich warten. Das meiste von dem, was in der Gemeinde passiert, könnt ihr in den Mittwochsnachrichten lesen. Mittwochsnachrichten ist ein E-Mail-Newsletter unserer Gemeinde. Der kommt jeden Mittwoch, steckt im Namen drin, Mittwochsnachrichten. Wer den noch nicht abonniert hat, kann sich gerne ans Gemeindebüro wenden und dort die entsprechenden Zugangsdaten bekommen. Deswegen jetzt nur noch das Besondere. Das Besondere ist, unsere Pastoren sind in der nächsten Woche im Urlaub. Und zwar Judith von übermorgen an, vom 10. bis zum nächsten Sonntag, dem 15.01. und Lasse leider erst ab 13. Der darf also noch ein paar Tage arbeiten, bevor er dann auch in den Urlaub geht. Bei dringenden Angelegenheiten während dieser Tage ist die Gemeindeleitung als auch das Gemeindebüro erreichbar. In dieser Woche findet die weltweite Allianz Gebetswoche statt, auch in Dortmund, am Dienstagabend hier in unseren Gemeinderäumen. Am Donnerstag fällt deshalb das Friedensgebet in unserer Gemeinde aus. So, jetzt Thilo.
Herzlichen Dank, Thomas. Und ja, ich freue mich, hier zu stehen und euch Männer einzuladen. Ja, das ist mein Programmpunkt. Guck ich aber auch dich an, weil du bist der nächste Mann, der an meiner Seite hier steht. Wir haben wieder geplant, Programm zu machen, und zwar euch einzuladen am Samstag, am nächsten Samstag. Und wir gehen raus in den Wald. Wir sind nicht so ein großes Team am Jahresanfang hier als Mitarbeiter, aber wir laden euch ein, kommt mit, 2 Stunden lang und gebt Kaffee. Das heißt, bringt einen Becher mit. Treffpunkt ist in Kamen. Ist ein Wanderparkplatz, 2 Stunden. Und wir haben geistlichen Input zum Thema Neuanfang oder Reset. Ja, genau, Neustart. Dann lade ich euch noch gerne ein in den Mai. Und zwar schon ein bisschen weiter. Aber das ist einfach, dass ihr im Kalender schon mal schaut. Am 5. bis zum 7. Mai sind wir am Männerwochenende. Freuen uns, dass wir an Möhnesee können. Und herzliche Einladung dazu. Wer möchte, meldet sich schon mal bei mir heute oder sonst auch Stefan von Dewitz und alle anderen vom Team. Dankeschön.
Danke, Thilo. Am Samstag wandern mit den Männern. Auch gerne anschließend hier nachmittags 14 bis 17 Uhr Ukraine-Café. Ladet Ukrainerinnen, ukrainische Geflüchtete ein oder auch die schon länger hier sind, weil die können wirklich gerne helfen, dann zu übersetzen, damit wir mit den Gästen ins Gespräch kommen können. Ihr könnt auch gerne selbst kommen, ohne dass ihr Ukrainisch sprechen müsst und auch gerne auch noch einen Kuchen mitbringen. Also Samstag, 14.01. Ukraine-Café. Kirsten Rieger ist zurzeit mit Hoffnungsträgern einer christlichen Organisation in Moldawien unterwegs und verteilt Weihnachtspäckchen an bedürftige Kinder. Das können wir im Gebet begleiten und sie wird sicher davon berichten, wenn sie wieder zurück ist. Im Gebet begleiten sollten wir auch Sandra Schmalz. Das ist die Mutter von Sydney, einer unserer, da ist sie, Sydney. Sydney rief uns in dieser Woche an und berichtete von einem ganz tragischen Autounfall, den ihre Eltern erlitten haben Anfang des Jahres. Und Sandra liegt wirklich sehr schwer verletzt im Krankenhaus. Sie ist, Gottlob, bei Bewusstsein, kann auch schon wieder ein bisschen laufen, aber die Verletzungen sind wirklich sehr schwer. Es wird lange dauern und wir bitten euch und sie bittet euch, dass ihr an sie im Gebet denkt und ihr Beistand und Hilfe seid. Etwas weiter in der Zukunft liegen zwei andere wichtige Termine, auf die ich heute gerne schon mal hinweise. Das eine ist, am Samstag, dem 21.01. gibt es hier in der Gemeinde ein Willkommensbrunch für alle, die in den letzten 2 bis 3 Jahren regelmäßiger neu zur Gemeinde dazugekommen sind. Da könnt ihr noch mehr über die Gemeinde erfahren und intensiv Kontakte knüpfen. Samstag, 21.01. hier Willkommensbrunch. Und noch ein paar Tage später, Dienstag, 24.01. Gemeinde im Gespräch. Wir treffen uns, um die nächsten Schritte zu tun im Hinblick auf Grow, unserem neuen Gemeindekonzept. Wenn du wissen willst, was sich hinter Grow verbirgt, komm am 24.01. zur Gemeinde im Gespräch. Ach, hallo, schön dich zu sehen. Was ich mache? Ich gucke in die Glotze. Du willst wissen, was ich mir ansehe? Also, nur so. Hab grad nichts Besseres zu tun. Warum musterst du mich denn so? Du kannst einen aber auch ansehen. Du siehst mich gerne an? Ach ja, klar, du hast mich ja auch gemacht. Entschuldigung, dass ich das nicht immer im Blick habe. Eigentlich gut, dass du immer ein Auge auf mich hast. Aber jetzt muss ich gehen, weil Judith Eggers predigt über die Jahreslosung.
Ja, den Stuhl könnt ihr auch noch mitnehmen, genau. Den brauche ich nicht. Ja, ich bin Judith Eggers, ich rede jetzt über die Jahreslosung. Die lautet, wie wir heute schon öfter gehört haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Und diese Worte spricht Hagar aus. Hagar ist eine Person, dessen Geschichte in der Bibel erzählt wird, im ersten Buch Mose, relativ früh eben in der Bibel. Sie wurde gerade schon im Lied ein bisschen angesprochen, vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Und mitten in ihren Erlebnissen, die da erzählt werden, sagt sie eben diesen Satz über Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar ist eine Sklavin. Und Sklavin sein ist für sie nicht nur irgendwie ein Job oder eine Beschäftigung, sondern Sklavin bedeutet für sie ihr ganzes Sein. Ihre Geschichte wird zu einer Zeit erzählt, in der jeder Mensch über seine Rolle in der Gesellschaft, über seinen Stand in der Gesellschaft definiert wird. Man ist also Sklavin, man ist Priester, man ist Bauer, man ist Nomade, man ist Patriarch. Wer Hagar ansieht, der sieht keine Person, keine Persönlichkeit in erster Linie, keine Nuancen, sondern der sieht einfach eine Sklavin. Und Sklavin sein bedeutet, dass ihr Leben daraus besteht, Befehle anzunehmen, sie auszuführen und ihrem Herrn eben zu dienen, dessen Sklavin sie ist. Und der Name dieses Herrn, dem sie gehört und dient, der ist Abram, der später Abraham genannt wird. Wenn wir heute in der Kirche von Abraham sprechen, dann sehen wir ihn oft als Vorbild im Glauben, als treuen Diener Gottes, als jemand, mit dem Gott große Geschichte geschrieben hat, wegen der Rolle, die am Alten Testament spielt, im ersten Teil der Bibel. Aber dieser Teil seines Lebens, diese Seite gehört auch zu ihm dazu. Er ist auch Herr einer Sklavin. Er ist auch Herr über seine Ehefrau, denn Mann sein in dieser Zeit bedeutet eben meistens Oberhaupt sein, Patriarch sein und auch Herrscher sein über seinen Besitz. Und zu diesem Besitz gehören eben nicht nur Gegenstände und Tiere, sondern auch Menschen. Abraham ist eigentlich in den Kapiteln zuvor und auch irgendwie danach so eher die Hauptfigur. Eigentlich wird seine Geschichte erzählt. Und darin bekommt er von Gott die Zusage, dass er viele Nachkommen haben wird, die auch irgendwann ein eigenes Land bewohnen werden. Mit Abraham wird also so die Anfangsgeschichte des Volkes Israels erzählt und als dessen Stammvater gilt er auch. Das Problem von Abraham ist aber, er und seine Frau Sarai sind alt und können keine Kinder mehr bekommen. Jetzt sind ihnen ja aber Nachkommen verheißen, da braucht man ja irgendwie Kinder für. Und als die aber ausbleiben, verlieren die beiden die Hoffnung, verständlicherweise. Sie werden auch ein Stück ungeduldig. Und dann kommt Sarai eine Idee. Sie werden sich einfach mit Hilfe einer Leihmutter fortpflanzen. Eine andere Frau soll das Kind also austragen. Und wer soll diese Leihmutter sein? Natürlich ihre Sklavin Hagar. Und so kommt es dann auch. Abraham schläft mit ihr und sie wird tatsächlich schwanger. Dass Sarai auf diese Idee kommt, das ist nicht von irgendwoher, das war damals jetzt nicht ganz unüblich, dass Herren zu dieser Zeit auch mit mehreren Frauen Kindern hatten und auch mit ihren Sklavinnen Kinder bekamen. Aber ob das deswegen so normal für Hagar war, das ist natürlich trotzdem fraglich. Hagar wird nicht die Chance bekommen haben, Nein zu sagen, zu überlegen, ob sie das möchte. Über sie und ihren Körper wird einfach verfügt. Nicht nur ihre Zeit und ihre Arbeitskraft, sondern irgendwie auch sie als Ganze wird hier ausgebeutet. Von frommen Leuten, die meinen, damit Gottes Willen auszuführen. Und so wird Hagar schwanger und damit dreht sich die Dynamik in dem Haushalt. Sie ist zwar noch immer Sklavin, aber immerhin kann sie jetzt Kinder kriegen. Etwas, worüber Frauen in dieser Zeit auch sehr definiert werden. Auch Sarai als Ehefrau Kinder bekommen, das war Pflicht, das war Ehre, kinderlos bleiben war eine Schande und so entsteht eine Art Machtkonflikt zwischen den beiden Frauen. Und er schaukelt sich so hoch, dass er damit endet, dass Hagar in die Wüste flieht, wie das am Anfang des Liedes vorhin gesungen wurde. Als schwangere Frau ohne wirkliche Rechte oder Mittel einen Ort zu verlassen, an dem sie zwar nicht gut behandelt wird, aber an dem es immerhin Verpflegung und Unterschlupf gab, Man kann sich vorstellen, dass sie ganz schön verzweifelt gewesen sein muss. Und auf diesem Weg in der Wüste findet sie eine Wasserquelle, an der sie Rast macht. Und hier ist sie ganz alleine. Hier sieht sie niemand mehr. Sie hat nur das Kind im Bauch bei sich und weiß wahrscheinlich nicht, wie es weitergehen soll. Wie lange sie noch überleben wird und wo es eigentlich hingehen soll. Und hier an dieser Stelle, in der Wüste, auf der Flucht, passiert ihr etwas Besonderes. Hagar hat eine Gottesbegegnung. Und zwar begegnet ihr ein Bote, durch den Gott zu ihr spricht. Und das lesen wir ab Vers 8 im Kapitel 16. Und er, also der Bote Gottes, sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und all seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Es ist eine Unterhaltung, in der für uns heute, glaube ich, nicht alles so direkt verständlich ist. Was ist überhaupt ein Wildesel? Weiß ich auch nicht so richtig. Wahrscheinlich ein wilder Esel, aber ich habe noch nie einen gesehen. Für viele ist es so, an dieser Begegnung, für mich ist da einiges irgendwie geheimnisvoll, auch irgendwie irritierend. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt, gibt es auch sehr, sehr viel zum Staunen. Ich frage mich zum Beispiel zum einen, warum wird Hagar zurückgeschickt? In das Haus, in der sie Sklavin ist. Hätte es nicht irgendwo ein besseres Leben für sie gegeben? Irgendwo ein freies Leben für sie gegeben? Vielleicht waren ihre Chancen einfach zu gering. Als ehemalige Sklavin, als schwangere Sklave, die nicht verheiratet ist. Vielleicht war sie nur in diesem Haus sicher und versorgt. Wir wissen es nicht. Warum ist jetzt schon klar, dass ihr Sohn anscheinend so eine total komplizierte Persönlichkeit wird? Also ein Wildesel, da wird man wahrscheinlich irgendwie jetzt nicht so positive Charaktereigenschaften mit verbunden haben. Er wird die Hand gegen sich haben und die Hand aller gegen ihn. Er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen. Das klingt irgendwie trotzig. Wird er immer im Streit sein mit allen, immer in Konflikt? Oder geht das irgendwie darum, dass er sich durchsetzen kann? Dass er auch als Sohn einer Sklave nicht alles mit sich machen lassen muss. Es sind ein paar andere Dinge, die viel, viel erstaunlicher sind als das. Hagar, die unbedeutende Sklavin, ist die erste in der Bibel, wenn man sie von Anfang an liest, der ein Bote Gottes erscheint, der mit ihr von Angesicht zu Angesicht spricht. Der sie wie ein Gegenüber behandelt. Sie wird hier nicht als Objekt behandelt, als Besitz, als Sklavin, sondern sie wird als Subjekt angesehen. Als Person mit ihrer eigenen Geschichte, mit den eigenen Gedanken, mit eigener Stimme. Sie ist die erste Frau, der eine Geburt und eine große Nachkommenschaft angekündigt wird. Bei Abraham und Sarai wird das ja Abraham angekündigt. Aber hier wird das ihr als Frau angekündigt, als Sklavin. Sie wird ihr im Prinzip, wenn Abraham der Patriarch ist, wird sie ihr zur Matriarchin, so eine Art erste Stammmutter mit ebenfalls einer großen Nachkommenschaft, genau wie sie eben Abraham verheißen wurde. Kinder zu haben, Nachkommen zu haben, das hatte damals eben eine immens hohe Bedeutung, die wir heute nicht überschätzen können. Das hieß, nicht auszusterben. Das hieß, Identität weiterzugeben. Im Prinzip sagt ihr Gott hier eine Zukunft zu. Und Hagar ist die erste und soweit ich weiß auch die einzige im Alten Testament, die Gott in einer Begegnung benennt, die ihm einen Namen gibt. Manche nennen sie deswegen auch eine kreative Theologin. Sie beschreibt Gottes Wesen. Sie beschreibt, wie sie ihn erlebt hat, und zwar mit dem Namen Elroi, der mich sieht. All diese Dinge sind außergewöhnlich, dass sie einer Sklavin passieren. dass sie einer Sklavin in dieser Situation passieren, in dieser Notlage, wo sie sonst so eine unbedeutende Person ist. Und diese ganze Begegnung, die sie da hat, beschreibt Hagar eben damit, dass sie einen Gott kennengelernt hat, der sie sieht, der sie angeschaut hat, wie sie sagt, der sie wahrgenommen hat. Gottes Blick ist nicht einfach über sie hinweggegangen, sie ist auch nicht aus seinem Blickfeld rausgefallen auf ihrem Weg, sondern er hat sie gesehen, er hat ihr Elend gehört und er ist ihr dann begegnet. Hagar hat diesen Blick als etwas Gutes erlebt, als anerkennend, als rettend, ein Blick, der über das hinausgeht, was vielleicht andere sonst in ihr sehen, einfach nur eine Sklavin ohne große Zukunft. Bei Gott ist das anders, der gibt ihr eine Perspektive, verheißt ihr ein Erbe, begleitet sie in die Wüste und dann auch wieder zurück, wenn sie zurückkehrt zu ihrem Herrn. In dem Wissen, dass sie das nicht alleine tut und auch nicht einfach als Sklavin, sondern als eine Person, als Hagar, die von Gott gesehen ist. Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der dich sieht. Was macht dieser Satz aus der Jahreslosung mit dir? Kannst du dich mit Hagar identifizieren, dass das ein positives, ein wertschätzendes, ein ermutigendes Erlebnis ist? Oder löst das in dir vielleicht auch so einen Ticken Unbehagen aus? Wir haben ja eben in diesem Wortfeld so einige Synonyme, einige Wörter gehört, die auch irgendwie sehen bedeuten. Da waren positive Worte dabei, wahrnehmen, ansehen, bestaunen, verstehen. Da waren aber Worte dabei, die vielleicht auch irgendwie unangenehm sind. Starren, gaffen, bespähen, beobachten. Als ich so über die Jahreslosung nachgedacht habe, ist mir ein Lied eingefallen, und zwar über den Weihnachtsmann. Das kenne ich vor allen Dingen aus einer Version von Frank Sinatra, und zwar heißt das Santa Claus is Coming to Town. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal auf den Text geachtet. Ich habe euch den mal übersetzt, was da so zu Kindern gesungen wird. Also der richtet sich an Kinder. Du passt besser auf, du weinst besser nicht und ziehst keine Schnute. Ich sag dir warum, der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er macht eine Liste, die er zweimal überprüft. Er wird herausfinden, ob du brav oder ungezogen warst. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er sieht dich, während du schläfst. Er weiß auch, wenn du wach bist und deine Eltern nervst oder was auch immer. Er weiß, ob du gut oder böse warst. Also sei um Himmels Willen gut. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Das wird dann so mit fröhlicher Melodie ganz besinnlich an die Kinder gesungen. Man fragt sich, wie Leute früher eigentlich Pädagogik gedacht haben. Naja. Ich glaube, dass sich für manche dieser Satz Gott sieht dich ähnlich anfühlt wie dieses Lied. Wie ein Weihnachtsmann, der eine Liste darüber führt, was man gut macht, was man schlecht macht, der genau sieht, wann man auf dem Sofa sitzt und Chips isst und irgendwie fernsieht und gleichzeitig am Handy ist, wann man arbeitet, wann man faul ist, wann man fleißig ist, der so einen Strich zieht zwischen guten und bösen Kindern und dann am Ende mit einer Liste da steht und dir sagt, ob es für ein Geschenk gereicht hat oder ob du nicht doch die Route bekommst. Dass man so einen ähnlichen Eindruck vielleicht von Gott auch hat, das mag viele Gründe haben. Vielleicht, weil man ganz ähnliches Lied wie das über den Weihnachtsmann auch über Gott als Kind gehört hat. Vielleicht kennt ihr das. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Er beobachtet dich und sieht ganz genau, was du tust. Also pass lieber auf, was du machst. Gottes Blick, das heißt für manche ein Leben unter ständiger Beobachtung und Bewertung. Das bedeutet ein Erarbeiten davon, dass man als gut angesehen wird, dass man als brav angesehen wird, dass man als gut genug angesehen wird. Und wie wir meinen, Gottes Blick auf uns zu spüren, kann auch damit zu tun haben, wie wir vielleicht Blicke von anderen auf uns erleben oder wahrnehmen. Wir erleben es ja heute nicht mehr so krass wie Hagar, dass wir nur als unsere Rolle in der Gesellschaft angesehen werden, unseren Stand in der Gesellschaft. Wir leben in der privilegierten Lage, dass im Gesetz unseres Landes das Recht auf freie Entfaltung und Selbstbestimmung, auf Bildung und Freiheit festgeschrieben ist. Und doch haben wir Menschen es nicht geschafft, uns voll davon zu lösen, sodass wir immer noch Menschen über bestimmte Kriterien definieren. Leistung, Geld, Beziehungsstand. Sodass wir immer noch manchmal nur so einen Blick auf jemanden werfen müssen und ganz genau wissen, was das für eine Person ist. Ganz genau wissen, wie die drauf ist und wie wir die einordnen müssen. Und das passiert natürlich auch mit uns. Andere werfen einen Blick auf uns und denken, sie wissen ganz genau, wie sie uns einordnen müssen. Der ist Lehrer, ist doch klar, wie der ist. Ich darf das als Lehrerkind sagen. Die hat kein Abi. Der weiß der, was du da denken musst. Der ist bestimmt faul, so dick wie der ist. Guck mal, wie die anzieht, die will doch nur Aufmerksamkeit haben. Die gibt ihre Kinder in die Kita, Rabenmutter. Die bleibt mit ihren Kindern zu Hause, Heimchen am Herd. Wir sehen ein Puzzleteil aus dem Leben eines Menschen und legen Menschen darauf fest. Und andere Menschen sehen einen Ausschnitt aus unserem Leben und meinen zu wissen, wer wir sind. Und diese Blicke, diese Meinungen, die verfestigen sich und dann wird man zu der mit der Scheidung, dem mit der Leserechtschreibschwäche, die ohne Job. Ich weiß, dass auch ein Leben ohne Schubladen auch wiederum nicht geht. Wir müssen Menschen irgendwie versuchen einzuordnen, um mit ihnen interagieren zu können. Aber meistens meinen wir zu wissen, was wir sehen, meinen wir zu wissen, wen wir sehen und wissen da doch nie alles über eine Person. Wir wissen meistens nur so einen Ausschnitt aus ihrem Leben und sehen nur das, was uns direkt ins Auge fällt und legen sie darauf fest. Und werde ich oft genug mit einem bestimmten Blick konfrontiert, einen Blick auf mich, mache ich mir den vielleicht auch zu eigen. Dann sehe ich mich selbst als Versagerin, zu laut, zu leise, zu viel, zu wenig. Und da wird auch der Blick in den Spiegel zu so einem gnadenlosen, verurteilenden Blick. Und wenn dann noch der Glaube dazu kommt, dass auch Gott diesen Blick auf mich hat, genau wie alle anderen, dann ist gesehen werden nicht tröstlich, sondern vernichtend. Es ist nicht leicht, sich die Blicke von anderen egal werden zu lassen oder den Blick auf sich selbst zu ändern. Es ist auch nicht leicht, jeden Tag zu dem Glauben zu finden, dass Gottes Blick auf mich anders ist. Aber es ist gut, wenn ich mich selbst immer wieder entlarve. Wenn ich einen Blick auf mich selbst werfe oder Blicke anderer auf mich spüre, mir sage, dass ich das nicht mit Gottes Blick verwechsle. Dass das nicht Gottes Blick auf mich ist. Dass ich mich selbst daran erinnere, dass das, was andere an mir sehen oder ich vielleicht selber an mir sehe, das, was andere mir fälschlicherweise zuschreiben oder das, was vielleicht sogar wirklich da ist, dass das nicht meine Identität ist. Nicht mein ganzes Ich. Ich bin nicht mein Beruf. Ich bin auch nicht mein Gewicht. Ich bin auch nicht mein Kontostand oder meine Nationalität. Ich bin auch nicht meine Eltern oder meine wohlerzogenen Kinder. Ich bin nicht mein Notendurchschnitt oder mein Talent oder mein Versagen. Das alles gehört vielleicht zu mir. Das sind Teile von mir, das sind Seiten von mir, die ich auch nicht unbedingt verneinen muss, mit denen ich irgendwie umgehen muss. Aber sie alle definieren mich nicht voll. Sie alle bestimmen nicht meine ganze Identität. Sie sind nicht alles, was es über mich zu sagen gibt. Hagar wurde zu sehr über ihre Rolle als Sklavin definiert. Als jemand, mit dem man alles Mögliche machen kann. Einfach aufgrund ihres Standes. Und Abraham wiederum wurde vielleicht zu sehr über seine Rolle als Auserwählter definiert. Und beides war nicht ihre ganze Identität. Hagars Identität war nicht nur Sklavin, unverheiratete Schwangere, Leihmutter, Flüchtling, arm sein, dienen müssen. Sondern ihre Identität war vor allen Dingen erst einmal Geschöpf Gottes sein. Wir haben eben den Monatsspruch gehört. Ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, wie Gott die Erde schafft, seine Schöpfung. Unter anderem auch den Menschen. Und dann sagt er sieht die Schöpfung und sagt, das ist gut. Das sagt er auch über den Menschen. Hagar als Mensch, als Person, als Geschöpf Gottes ist gesehen und gewollt. Und als dieses Geschöpf begegnet ihr Gott durch seinen Boten in der Wüste. Zeigt ihr, dass sie nicht alleine ist. Dass ihre niedrige Stellung Gott nicht daran hindert, ihr Zukunft zu schenken, einen Weg mit ihr zu gehen. Sie nicht daran hindert, ihr zu begegnen, zu ihr zu sprechen und ihr auch zuzuhören. Und zu dieser Schöpfung, zu der Hagar gehört, gehören auch wir. Du und ich. Auch über uns sagt Gott aus, dass wir gut sind und gewollt sind und gesehen sind. Und dass das es ist, was uns im Innersten ausmacht und was Gottes Blick vor allem sieht. Von Gott gesehen zu werden, heißt für uns wie Hagar nicht vergessen zu werden. Egal welche scheinbar kleine Rolle wir denken in der Gesellschaft zu spielen oder in der Weltgeschichte oder vielleicht in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Für Gott hast du Bedeutung. Gesehen zu werden heißt, in keiner Situation, auf keinem Weg alleine zu sein, auch wenn es auswegslos scheint oder sich wie so ein Umweg anfühlt. Wie ein Weg weit weg von den Frömmeren oder den scheinbar Auserwählten. Auch da übersieht Gott dich nicht. Auch darin steckt mit Gottes Blick Perspektive für dich und dein Leben. Und gesehen zu werden heißt auch Befreiung von falschen fremden Blicken. Und von verzerrten Blicken auf uns selbst. Wir können nicht verhindern, von anderen angesehen zu werden. Und wir werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen, uns selbst jeden Tag liebevoll anzusehen. Und je nachdem, wie du geprägt bist, gestrickt bist, wirst du bestimmt auch immer wieder mit dem Gefühl kämpfen, dass Gott dich kritisch oder verurteilend anschaut. Aber vielleicht kann uns diese Jahreslosung daran erinnern, dass wenn uns fremde Blicke belasten, wenn sie uns runterdrücken, klein machen, wenn wir uns selbst und unseren Blicken vernichten, dann zu glauben, dass Gott das nicht tut. Und uns dann bewusst an Gott zu wenden, um ihm Befreiung von diesen Gedanken zu bitten. Befreiung von diesen Blicken. Ihn darum zu bitten, dass er uns seinen wahren Blick auf uns selbst zeigt. Seinen liebevollen Blick, dass er uns hilft, uns daran zu erinnern, dass wir seine Geschöpfe sind und uns das definiert. Vielleicht keine perfekten Geschöpfe, Geschöpfe mit hellen und dunklen Seiten, mit guten und schlechten Tagen, mit Gaben und mit Schwächen, mit Erfolgen und Niederlagen, mit großem und mit kleinem Glauben, bunte Geschöpfe, schwarz und weiß und alles dazwischen. All das gehört auch dazu. All das ist nicht unwichtig und Gott ignoriert das auch nicht. Aber das Wichtigste, was es über uns zu sagen gibt und was Gott als erstes in uns hineinspricht, ist, dass wir seine guten Geschöpfe sind. Gewollt und geliebt und gesehen. Und daran kann kein fremder Blick eines anderen Menschen oder auch kein Blick von uns auf uns selbst rütteln. Das gilt für uns selbst. Das gilt auch für unsere Mitmenschen. Gottes Blick auf uns kann uns auch verändern, dass wir andere Menschen anders sehen. Dass wir nicht mehr so ihnen Label aufdrücken, sie nicht mehr unter nur einem Aspekt sehen, ihre Identität nicht auf irgendwas festlegen, was wir an ihnen sehen. Dass wir sie nicht überhöhen wie ein Abraham, aber auch nicht erniedrigen wie eine Hagar, sondern versuchen, sie mit dem Blick Gottes als gewollte Mitgeschöpfe zu sehen. Ich weiß nicht, wie du auf dieses kommende Jahr blickst. Eine Woche haben wir schon geschafft, 51 haben wir noch vor uns. Und die Wochen und Tage werden wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Viel Alltag, viel Arbeit, mal mehr wie bei Abraham, mal mehr wie bei Hagar. Annähernd wahrscheinlich. Gerade Wege, Umwege, Höhen und Tiefen. Und ich wünsche dir, dass du in all dem diese Jahreslosung erlebst. Dass du Gottes Blick auf dir als befreiend erlebst, als liebevoll erlebst, als etwas, was dich trägt, so wie Hagar. Und dass ihre Geschichte, die Geschichte einer Sklavin, der Gott begegnet ist, dich daran erinnert, dass du mit all deinen Seiten, mit all deinen bunten Seiten, mit dem, was du siehst, mit dem, was andere sehen, vor allem Geschöpf Gottes bist. Amen.
Bevor wir gleich das Abendmahl zusammen feiern wollen, wollen wir mit euch drei Lieder singen, die das genau nochmal aufgreifen. Dass wir in verschiedensten Rollen sind, verschiedene Bilder von uns selber haben oder uns über andere machen, aber letztendlich auf das, was wir zurückkommen, ist, dass wir von Gott angenommen sind und er uns liebevoll ansieht und anblickt, so wie wir sind. Genau. Seid herzlich eingeladen, zuzuhören, laut mitzusingen, euch hinzustellen oder auch sitzen zu bleiben, wie ihr gerade mögt und was für euch dran ist. Thing that matters now is everything.
Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich vor dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Thank you. vertraut in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of love. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Child of God, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Amen.
Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Im Abendmahl feiern wir, dass Jesus aus Liebe zu seinen Geschöpfen ans Kreuz gegangen ist, um uns aus der Macht der Sünde zu befreien, um den Tod zu besiegen, um uns zu seinen Kindern zu machen. Dass wir frei sind, keine Angst mehr haben müssen, wie wir gerade gesungen haben. Und wenn du daran glaubst, wenn du Jesus Christus kennst, dann darfst du gerne daran teilnehmen. Wir haben hier drei Abendmahlstische, an denen es Brot gibt und Traubensaft und auch glutenfreies Brot für die, die es brauchen. Und ihr könnt dann gleich in kleinen Gruppen an den Tisch gehen, euch Brot und Wein geben lassen, euch einen Segen zusprechen lassen. Und das machen wir so lange, bis alle das bekommen haben, die es möchten. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus Markus 14. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesu Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern. Mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass deine Liebe zu uns unendlich groß ist. So groß, dass du selbst Liebe bist, der Inbegriff von Liebe, und uns so auch anblickst. Und ich danke dir, Jesus, dass du so viel auf dich genommen hast, auch aus Liebe zu uns. Leiden und sterben und uns befreit hast. Dass wir frei leben dürfen, ohne Angst. Ja, mit deiner Liebe, in Vergebung, in Versöhnung, mit dir und mit anderen Menschen. Machen das ganz neu klar, sprich heute zu uns durch das Abendmahl. Und ich bitte dich einfach, dass du uns dabei segnest. Amen. Kommt zum Tisch des Herrn, ihr seid eingeladen.
Wir wollen noch einmal das Lied von Beginn mit euch singen. Das wurde passend zur Jahreslosung geschrieben.
Bevor ich euch zum Ende dieses Gottesdienstes den Segen zu sprechen, noch der Hinweis, dass es ab heute wieder das Angebot gibt, nach den Gottesdiensten für sich beten zu lassen. Also wenn du dir wünschst, dass eine Person dich im Gebet begleitet, wird hier vorne jemand für dich bereitsitzen mit Namensschild. Nimm dieses Angebot gerne an, es ist für jede und jeden von uns. Erhebt euch doch bitte, soweit möglich ist, für den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Noch herzliche Einladung, hier zu bleiben mit Kaffee und Gesprächen. Ansonsten schönen Sonntag euch.